Hallo.
Hallo, hi.
Kann man die Unzufriedenheit und ich nenne es jetzt mal den Unmut der lauten Minderheit am Beispiel Sachsen besser verstehen? Was meint ihr?
Ich würde sagen, dass man, wenn man in den Osten schaut, überhaupt viel verstehen kann. Der Osten ist in den letzten Jahren und vielleicht schon in den letzten ein, zwei Jahrzehnten im Grunde sowas wie das Labor der Bundesrepublik gewesen. So sage ich das immer gerne, weil viele Dinge, die man im Osten gesehen und erlebt hat und die hier passiert sind, sind einige Zeit später auch im Westen plötzlich passiert. Das sieht man jetzt aktuell zum Beispiel daran, dass die AfD zuerst wahnsinnige Wahlerfolge in Ostdeutschland gefeiert hat und dass das inzwischen auch viele Westbundesländer erreicht hat, inzwischen ja sogar auch den Bundestag. Und dem zugrunde liegen schon Entwicklungen, die es auch schon viel früher im Osten gegeben hat und die dann langsam in den Westen kamen, zum Beispiel sowas wie ein totales Auseinanderdriften der Parteienlandschaft, ein Aufsplittern der Wählerklientel, so eine Wechselwilligkeit unter den Wählern, das sind alles Sachen, die hat man zuerst im Osten gehabt, kam dann irgendwann in den Westen, deswegen glaube ich, dass man bei vielen Phänomenen in den Osten gucken kann und vielleicht schon ein paar Entwicklungen sieht, die man auch im Westen entweder glücklicherweise oder unglücklicherweise, weil es sind ja sowohl schöne als auch unschöne Entwicklungen, die es da gibt, auch irgendwann erleben wird.
Aber hat Sachsen da vielleicht sogar eine spezielle Rolle? Josa, ihr plant ja eure Regionalausgabe erstmal nur für Sachsen zu machen, oder?
Naja, das ist die erste Regionalausgabe, die wir überhaupt machen. Und dass die in Sachsen stattfindet, liegt wahrscheinlich an denselben Gründen, die Martin gerade erläutert hat. Also Sachsen ist durchaus ein Labor. Man kann da Sachen beobachten, die es woanders so nicht gibt, aber die woanders bald vielleicht so sind. Ich habe selber gerade gesagt, Labor, ich würde dem Begriff zustimmen. Ich finde aber, dass man da nicht zu viel drauf geben sollte auf die Wiederholung dieser Ereignisse in Sachsen, im Rest der Republik. Ich glaube nämlich, dass Sachen, die in Sachsen so passieren, dass die woanders auch passieren, aber dann entweder stärker oder schwächer oder gleich wieder aufhören zu existieren. Also der Verlauf der Dinge ist einfach nicht derselbe wie in Sachsen. Und wenn man jetzt das Beispiel AfD zum Beispiel nimmt, ja, hat man ja neulich, glaube ich, diese Umfrage in Sachsen-Anhalt gehabt, da ist die AfD plötzlich, hat sich wieder halbiert in den Prozentpunkten. Im Westen ist die AfD auch stärker geworden, das schmilzt aber nicht so schnell wieder ab. Also ich habe so ein bisschen sogar die Vermutung, dass sich das da erhärtet, wohingegen im Osten das vielleicht einmal hochgekocht ist und jetzt vielleicht schon wieder vorbei ist, man weiß es nicht. Also Labor ja, aber Langzeitwirkung.
Sehr optimistisch. Also ich glaube, dass die man kann es lässt sich heutzutage sowieso nicht mehr prognostizieren, weil es irgendwie in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist. Man traut sich ja kaum noch zu sagen, wie eigentlich die Welt in einem Monat aussehen wird. In Sachsen-Anhalt hat man natürlich die Situation, 24% hat die AfD da mal geholt. Es ist ein wahnsinnig hoher Wert, ja. Also ich meine, auf diesem Wert ist sie halt in keinem anderen Bundesland jemals gelandet. Und dass sich das jetzt in der letzten Umfrage zumindest verkleinert hat, sagt jetzt für mich noch nicht so viel. Das sagt für mich erstmal nur, dass sie bei der letzten Wahl einfach ein wahnsinnig hohes Ergebnis eingefahren haben. Man hat ja auch in Sachsen bei der Bundestagswahl gesehen, dass das Landesergebnis hier ähnlich hoch war. Also ich fürchte leider, dass wir mit diesem Phänomen noch eine ganze Weile zu tun haben werden, in Ost wie in West.
Aber glaubt ihr, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Sachsen und ich sage jetzt mal Mecklenburg und dem Saarland zum Beispiel?
Ja, sicher. Also der Osten an sich ist ja total facettenreich. Aber ich glaube, dass dieser Begriff Osten ein ganz interessanter ist. Man müsste natürlich erstmal klären, was damit geografisch zum Beispiel gemeint ist. Ich meine damit, glaube ich, immer diesen MDR-Raum, also Mecklenburg und Brandenburg eher nicht, aber Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Da gibt es Phänomene, die sich gleichen und die in Sachsen besonders doll hochkochen und deshalb lohnt es sich, da drauf zu gucken und dann über Ostdeutschland zu reden. Das ist eigentlich gerade so mit das Spannendste, auf jeden Fall in meinem Berufsalltag, weil das ein absolutes Reizwort ist. Also viele Leute haben das gerade zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder gehört, das Wort. Dazwischen hat man irgendwie nicht über den Osten geredet. So geht es auf jeden Fall vielen meiner Leser. Und dann fragt man sich erstmal, will ich das? Was bedeutet der Begriff für mich? Wertet er mich ab? Oder kann ich mich mit dem vielleicht sogar identifizieren und daraus irgendwie davon was gewinnen? Und da so fängt man an zu reden. Und ja, über Identität reden ist in diesen drei Ländern, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall eine wichtige Sache heutzutage, ja.
Es gibt ja ein paar Leute, die sagen, dass die Unterschiede zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen zu DDR-Zeiten viel größer waren als heute, zumindest dass es viel weniger Gemeinsamkeiten gab, weil wenn zu DDR-Zeiten ein Sachse an den Urlaub an die Ostsee gefahren ist, dann wurde der da sehr skeptisch beäugt, glaube ich, von den Mecklenburgern und Vorpommern. Und die da gab es also einen riesigen, innerhalb der DDR sozusagen einen riesigen Unterschied, und man lächelte da über die Sachsen und andersrum. Diese Nachwendeerfahrung hat dann, glaube ich, dazu geführt, dass man so viele ähnliche Erfahrungen gemacht hat in den 90ern. Also erst mit dem Mauerfall und dann mit der Wiedervereinigung und dann mit all den Prozessen, die nach der Wiedervereinigung kamen. Dieser Niedergang der Industrie, diese Arbeitslosigkeit, aber auch all die Erfahrungen und Erlebnisse von Aufbruch in den Städten. Dass man jetzt halt eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen ganz Nordosten sozusagen und ganz Südosten hat, die auch sehr stark sind und sehr dominant sind und über die zu reden sich auf jeden Fall lohnt.
Ich selbst komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich gestehe das jetzt hier mal. Und für mich ist es aber immer, danke, für mich ist aber tatsächlich immer sehr komisch, wenn von Ostdeutschland die Rede ist, weil ich ja auch keine Westdeutsche bin. Es ist nicht, ich identifiziere mich jetzt nicht damit. Ich wohne zwar jetzt in Leipzig, bin auch keine Ostdeutsche, aber ich verstehe diesen Unterschied generell nicht. Jetzt frage ich mich aber manchmal, fehlt es Menschen wie mir vielleicht auch an Verständnis für Menschen, die in der DDR groß geworden sind?
Ein bisschen ist es immer so, dass man natürlich dann, wenn man, ich nenne es jetzt mal, zur Mehrheitsgesellschaft gehört, auch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben muss oder gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, wie es eigentlich Leuten geht, die andere Erfahrungen gemacht haben. Weil es ist natürlich in der bundesrepublikanischen Gegenwart so, dass das Westdeutsche eher immer die Normalität war und das Ostdeutsche war eher die Abweichung. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Ostdeutschen sich mit ihrem Ostdeutschland-Thema mehr auseinandersetzen müssen, als es die Westdeutschen müssen. So ein bisschen ist das auch bei anderen Themen so, ja. Also es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis die Männer gemerkt haben, dass es ganz, ganz gut ist, sich manche Karriere und andere Bereiche anzugucken, in denen Frauen benachteiligt sind, weil die das eine ganze Weile gar nicht gemerkt haben, hat sie ja nicht betroffen. Und so ist es auch mit dem Ost-West-Thema ein bisschen, glaube ich. Viele Ost-West-Unterschiede sind echt für die Ostdeutschen in der Zeit nach 1990 entstanden. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen aufgewachsen bin. Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was gibt es zu erben, wenn ich mal älter bin. Ja, meine, sozusagen Ostdeutsche, meine Eltern haben nichts zu vererben und ich muss mir alles selbst aufbauen. Häufig sind Ostdeutsche die erste Generation, die jetzt ein kleines Vermögen sich ansparen müssen, während Westdeutsche halt zweite, dritte Generation irgendwie schon was bekommen und was erhalten. Und das ist einfach eine andere Voraussetzung, eine andere Lebenseinstellung. Auch anders, ob ich mit meinen Eltern in den 90ern, ich spitze jetzt mal zu, in Böblingen einen neuen Porsche gekauft habe oder in Zwickau am Arbeitsamt anstand. Also das prägt einfach. Ja. Deswegen hat es auch für unsere Generation derjenigen, die jetzt so um die 30 sind, immer noch einen Unterschied.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob du Porsche fährst oder mal erbst. Ich will mir auch gar nicht anmaßen, darüber zu spekulieren. Aber ich würde ganz stark anzweifeln, dass du von diesen Unterschieden noch nichts bemerkt hast. Ich habe diese Woche mit meinen Lesern zum Beispiel eine Umfrage durchgeführt. Da sollten sie mir Dinge sagen, die sie am Osten schätzen und die der Westen vielleicht von ihnen lernen kann. Und da habe ich über 200 Zuschriften bekommen und es waren wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Ob es einmal irgendwelche Überbleibsel aus der DDR waren, wie Nacktbaden oder der grüne Abbiegepfeil. Oder Sachen, die natürlich auch nach der Wende neu entstanden sind oder die man so vereinnahmt hat und als Ostdeutsch empfunden hat und sich dann eben darauf gestürzt hat. Die 50 besten habe ich ausgewählt, die kannst du auf krautreporter.de nachlesen. Und ich versichere dir, dass du dich darin wiederfinden wirst und hinterher sagen wirst, Mensch, die Unterschiede zwischen NRW und Leipzig sind ja doch noch mal ein bisschen anders.
Auf jeden Fall. Und du hast ja auch eben schon, also ich höre das in meinem Freundeskreis oder beziehungsweise in dem, den ich in der Schulzeit hatte, auch ziemlich oft noch, dass Leute sagen, die Ossis. Ne? Und da hat ja dein Kollege Christian, mit dem du das auch zusammen aufbaust, Krautreporter Sachsen, hat da letztens noch einen Artikel drüber geschrieben, was das in der heutigen Zeit bedeutet. Was bedeutet das denn für dich? Ist es vielleicht sogar abwertend? Wie würdest du das aufnehmen?
Ja, mein Kollege Christian hat einen Text geschrieben, der hieß, der Ossi ist wieder da. Und ich muss ihm beipflichten, ich muss aber auch zugeben, dass ich das lange Zeit gar nicht wusste, was zum einen daran liegt, dass ich im wohlbehüteten Weimar groß geworden bin, wo man mit westdeutschen Professorenkindern auf die Schule geht. Ich glaube, in einem sächsischen kleineren Ort in Sachsen spürt man noch viel mehr, was es bedeutet, im Osten aufzuwachsen. Allerdings, als ich dann nach München gegangen bin an die Journalistenschule, war ich auch der Ossi. Und die anderen waren es nicht. Und immer wenn es um das Thema ging, war ich der eine von 15, der irgendwie nicht dazu gehörte. Und da gab es auch immer mal Punkte, wo das eine schmerzhafte Erfahrung sein kann. Zum Beispiel Erben. Also Erben ist ein ganz interessanter Punkt. Man plant sein Leben völlig anders.
Du kommst aus Weimar, hast du gerade schon erzählt. Josa, du kommst aus Meißen, glaube ich, Martin, richtig? Glaubt ihr denn, ihr könnt euch auch in eurer Berichterstattung vielleicht über Ostdeutschland, wenn wir jetzt dabei sind, davon freimachen von eurer Herkunft? Oder wird es immer mit einfließen?
Also ich möchte mich gar nicht freimachen von meiner Herkunft. Ich bin ja sowieso weit weg von der Illusion, dass ein Journalist irgendwie berichten könnte, ohne seine eigene Person sozusagen immer mit drin zu haben. Wir haben irgendwie alle Vorlieben, Präferenzen, politische Einstellungen, die natürlich in unserer Arbeit eine Rolle spielen. Ich bin immer dafür, dass man sie einfach offenlegt und offen damit umgeht und dann funktioniert das auch ganz gut. Und ich glaube, dass man als Ostdeutscher halt vielleicht mit einem empathischeren Blick auf den Osten guckt, mit einem zugewandteren Blick. Ich glaube aber, dass man als Ostdeutscher auch besser kritisch sein kann mit den Ostdeutschen und mit dem Osten und mit all den Dingen, die hier passieren, weil ich verstehe vieles, was hier gedacht und gesagt und getan wird, aber ich habe nicht für alles Verständnis. Und ich bin, glaube ich, für manche Ostdeutsche ein besserer Kritiker als jemand, der jetzt hier irgendwie seit einem Jahr lebt und sich alles irgendwie anguckt und von allem genervt ist. Man hört sich nun mal von Leuten, die einen verstehen und die einem nahe sind, eher mal an, was nicht so gut läuft. Deswegen finde ich das für einen Journalisten eigentlich eine ganz gute Voraussetzung.
Ist das auch eure persönliche Motivation, zu verstehen vielleicht?
Ja, schon. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich einfach finde, dass der Osten medial wahnsinnig unterrepräsentiert ist und wahnsinnig unterrepräsentiert war. Also als wir, es ist jetzt irgendwie 9 oder 10 Jahre her, dass die Zeit beschlossen hat, zunächst mal eine sächsische Regionalausgabe zu gründen, aus dem Gefühl heraus oder aus der Erkenntnis heraus, dass einfach überregionale Zeitungen im Osten fast nichts machen. Ja, man ist mal nach 1990 kurz hierher gekommen und hat sich alles angeschaut und dachte, wenn man die Zeitungen vom LKW wirft, dann werden die Leute jubelnd das aus den Händen reißen und abonnieren. Das ist nicht passiert. Die Zeitungsverlage waren enttäuscht und haben sich alle peu à peu zurückgezogen. Und irgendwann gab es halt eine Situation, da haben sich die Ostdeutschen nicht für die überregionalen Medien interessiert und die überregionalen Medien haben sich nicht für die Ostdeutschen interessiert. Und ich fand es irgendwie ganz toll, dass die Zeit dann damals gesagt hat, hey, wir ändern das jetzt mal, wir versuchen jetzt hier mal Engagement zu zeigen, dass es bisher in der Form noch nicht gab. Und wir sind jetzt hier inzwischen in Leipzig ansässiges Büro von mehreren Redakteuren und mit einem großen Stamm von Mitarbeitern und kümmern uns ja inzwischen um ganz Ostdeutschland, auch mit einer eigenen Ausgabe, die in ganz Ostdeutschland erscheint. Und ich freue mich, dass jetzt auch die Krautreporter sagen, sowas wollen wir auch versuchen, weil es ist einfach wichtig, dass Journalisten auf diese Region gucken. Wie ich vorhin sagte, das ist das Labor. Hier passieren so viele Dinge, hier kann man so viel lernen und das ist einfach auch wichtig.
Wobei man auch sagen muss, die Zeiten, in denen der Osten überregional nicht interessant war, die sind auch ein Stück weit vorbei. Also ich habe seit der Bundestagswahl gemerkt, dass der Osten so gerade ein richtig schickes Thema ist, mit dem sich auch viele Leute, die über verschiedene gesellschaftliche Probleme schreiben, gerade ein bisschen schmücken. Also ich würde sagen, dass jeder, der was auf sich hält, jetzt seinen großen Ost-Essay platziert möglichst und seine große Ost-These raushaut. Also ich glaube, ich lese jede Woche von einer neuen Ost-These, einer neuen Herangehensweise, in einem neuen Versuch, das alles zu erklären. Und das finde ich eine total positive Entwicklung, von der wir auch alle profitieren, die hier schon lange im Osten sind.
Was auch ein bisschen daran liegt, dass der Westen gemerkt hat, er kann sich dem nicht mehr entziehen. Ja, also damit, dass die Ossis hier angefangen haben, plötzlich Protest zu wählen und wütende Dinge zu tun und sich mit dieser AfD-Wählerei auch eine Aufmerksamkeit erzwungen haben, kommt man jetzt halt nicht mehr dran vorbei. Jetzt gibt es ein großes Interesse daran, das zu verstehen und zu lernen und zu erfahren, hey, was ist denn da los, was können wir da machen, was passiert da? Das ist sozusagen auch eine Folge dessen, was wir da gerade erleben, klar.
Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil man beginnt sich plötzlich zu fragen, hatte dieses ganze Aufbegehren und diese ganze Wut auch irgendwas Gutes? Also auf der einen Seite finde ich es gefährlich, diese Frage zu stellen, weil man sich dann vielleicht wünscht, dass da noch mehr kommt. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Fan davon, dass man Entwicklungen was Positives abgewinnt. Und wenn man sieht, ja, ihr habt groß darüber berichtet, dass in Görlitz so hart für Jobs bei Siemens gestreikt wurde, dass der Vorstandsvorsitzende, der Siemens-Chef persönlich vorbeigekommen ist. Dass man da jetzt ableiten kann, naja, das ist auch eine Folge der Ostwut, aber halt eine viel kontrolliertere, kanalisierte Wut, also gar nicht die AfD-Wut vielleicht, finde ich das irgendwie, ja, eine dieser spannenden Thesen.
Naja, und es ist ja auch besser, wenn Leute wählen gehen, als wenn sie nicht wählen gehen, ja, auch wenn sie jetzt AfD gewählt haben, muss man zumindest sagen, das ist auch ein demokratischer Vorgang gewesen. Und die Leute haben irgendwie alles versucht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die haben hier erst Linkspartei gewählt, dann haben sie irgendwann beschlossen, es bringt alles nichts, wir gehen gar nicht mehr wählen. Und dann haben sie AfD gewählt. Das finde ich jetzt erstmal besser, als zu Hause zu sitzen und auf dem Sofa zu sein und wütend zu sein. Denn jetzt weiß man, wo diese Leute, die das gemacht haben, stehen. Sie haben ihre Vertreter im Parlament, mit denen kann man sich auseinandersetzen, mit denen kann man streiten, die kann man sehen. Und jetzt kann die Demokratie sozusagen auch damit arbeiten. Und das, also das ist natürlich ein Vorteil.
Da wird der Peter Altmaier aber nicht zustimmen. Er hat mal gesagt, ihm ist ein Nichtwähler lieber als ein AfD-Wähler.
Ja, das fand ich auch wirklich eine falsche Aussage.
Martin, ihr macht jetzt schon seit fast 10 Jahren die Zeit im Osten, hast du eben auch schon erzählt. Gibt es denn auch Dinge, die euch häufig vorgeworfen werden?
Ja, also natürlich gibt es eine ganze Reihe Vorwürfe. Also das, was ich gerade über die AfD gesagt habe, das sind natürlich auch Thesen, die kann man sozusagen ganz leicht missverstehen, wenn man das möchte. Ja, natürlich befürworten wir nicht AfD-Wählerei. Wir versuchen einfach zu verstehen, was Leute zur AfD treibt und warum sie das machen, und versuchen irgendwie unsere Schlüsse draus zu ziehen. Das meinte ich gerade mit meiner Aussage. Es gibt Leute, die sagen, hey, wieso versucht ihr da immer wieder eine künstliche Ost-West-Grenze herzustellen? Die gibt es doch gar nicht. Dazu hat Frank Richter mal gesagt, er hält das so ein bisschen für so eine Art Political Correctness in der Ost-West-Frage, dass man immer versucht, diese Ost-West-Unterschiede wegzureden. Die darf es doch heute gar nicht mehr geben. Es ist doch jetzt 30 Jahre schon her, dass die Mauer gefallen ist. Also ich glaube, dass man diese Unterschiede gerade benennen muss und gerade mit ihnen arbeiten muss, um was Produktives draus zu machen. Weil wenn man Unterschiede wegredet und leugnet, das hat noch nie was gebracht.
Finde ich jetzt aber einen interessanten Punkt, weil die Leute, die sich beschweren, dass man von dem Osten und dem Westen spricht, sind, glaube ich, also habe ich irgendwie in den letzten Wochen so bemerkt, dieselben, die immer auf die Political Correctness schimpfen.
Ja, das stimmt. Es ist ja auch keine Seite von nichts frei. Also, es kann natürlich auch, es kann linke und rechte PC geben und es kann sozusagen das sich selbst im Denken beschränken auf allen Seiten geben. Mhm. Und ich finde, in dem Fall ist es schon eine Art von politischer Korrektheit, diese Unterschiede nicht haben zu wollen. Ja, und dann finde ich es ja auch falsch.
Ja, es ist so ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, glaube ich auch. Viele Leute wissen vielleicht insgeheim, dass sie benachteiligt sind, weil sie im Osten leben, weil sie vielleicht niedrigeres Gehalt hier kriegen oder, weiß ich nicht, die Buslinien auf dem Land gestrichen werden und nur noch alle 3 Stunden einer fährt. Aber das so klar anzuerkennen und dafür auch noch einen Begriff zu finden, und Ostdeutschland ist ja ein Begriff, der irgendwie sehr, ja, variabel ist und wo man viel reinlesen kann. Also diesen Begriff dann zu akzeptieren, das würde ja auch bedeuten, dass man die Benachteiligung akzeptiert. Und das fällt vielen, glaube ich, schwer.
Ihr beide habt ja ganz offensichtlich einen Bezug zu Ostdeutschland in dem Fall. Wie ist es denn jetzt, wenn jemand wie ich aus Westdeutschland über Ostdeutschland schreibt?
Ja, großartig. Also wir haben ja vorhin schon über Herkunft geredet und ich finde das total spannend. Man kann das noch weiter auffächern. Man kann noch über die Ossis reden, die zurückgekommen sind, nachdem sie mal im Westen waren, so wie ich. Ich bin, glaube ich, ich bin jetzt 26, bin aber schon 5-mal in meinem Leben zurückgekehrt. Dann die mal im Osten waren, die jetzt wieder im Westen sind. Also da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen und ich finde alle Ansichten spannend. Ich lese mir das alles durch.
Wir haben jetzt gerade eine Serie gestartet in der Zeit im Osten, die sich mit den Frauen beschäftigt, die in den 90ern und der Zeit danach aus dem Osten in den Westen gegangen sind. Das waren ja sowieso ganz, ganz viele Menschen, die nach 1990 in den Westen gehen mussten, um zu arbeiten, weil es hier keine Jobs gab. Und es waren überproportional viele junge, gut ausgebildete Frauen, die dem Osten bis heute im Grunde in manchen Gebieten fehlen. Und wir haben jetzt so eine Serie, wo diese Frauen von ihren Erfahrungen erzählen und berichten, wie es ihnen da im Westen eigentlich ergangen ist, wie anders sie und fremd sie sich gefühlt haben, was ihre Erlebnisse waren. Ich finde es toll, diese ganzen Perspektiven sich anzuschauen. Da ist auch so viel passiert, da ist auch so viel noch nicht besprochen, was wir irgendwie in den letzten Jahrzehnten irgendwie erlebt haben. Und klar, wenn Westdeutsche über den Osten schreiben, umso besser. Ich freue mich über jeden, der sich das hier genau anguckt und vielleicht auch versucht, sich das mit ein bisschen Zugewandtheit zu erobern. Was natürlich in den letzten 20 Jahren so ein bisschen für Ärger gesorgt hat, sind diese Reporter, die nur in den Osten gekommen sind, mal für eine schnelle Recherche, um mal wieder 3 Tage lang das Nazi-Problem in der ostdeutschen Provinz sich anzugucken und dann sozusagen den nächsten großen Verriss darüber, wie schrecklich es hier ist, zu schreiben. Das ist natürlich sozusagen nicht der optimale Weg. Toller wäre, es würden Leute ganz selbstverständlich in den Osten kommen und über alles schreiben und berichten. Ja, nicht nur über das, was immer finster und übel ist, sondern diese Region hat so viel Gutes zu bieten. Und das ist sowieso das Problem der Ostdebatte manchmal. Man redet nur noch über die AfD und nur noch über Pegida und über die Frage, wie hier zur Zuwanderung gestanden wird und so. Das ist alles wichtig und ich bin auch total dagegen, dieses Thema kleinzureden. Aber es gibt so viel anderes. Leipzig ist eine der interessantesten, wirriesten Großstädte in Deutschland. Es gibt in Dresden fantastische Kultur. Es gibt hier großartige Landschaften. Es gibt fantastische Menschen. Also es gibt ganz, ganz viel Stoff auch in dieser Umbruchsregion, über den man schreiben und berichten kann. Und es ist einfach eine richtig spannende Ecke. Hier bewegen sich noch Dinge. Hier sind noch sozusagen Fundamente am Wackeln und am Aufgebaut werden. Und deswegen versuche ich immer zu ermutigen. Schauen wir uns nicht nur so schrecklich an.
Und Josa, du und dein Kollege Christian Gesellmann, ihr habt jetzt vor kurzem eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um eine Crowdreporter-Sachsen-Redaktion aufzubauen oder zumindest den Aufbau zu unterstützen. Heute ist eigentlich der letzte Tag. Wie sieht's aus bei euch?
Naja, ich glaube, ich muss dem erstmal vorschieben, dass das ein falsches Crowdfunding ist. Wir haben gesagt, wir gucken jetzt mal einen Monat, wie viele Leute bereit sind, ein Abonnement unter der Überschrift Krautreporter Sachsen abzuschließen. Und wir haben vorher gedacht, naja, das könnten ja 200 werden. Jetzt sind es, ich habe gerade geguckt, 151. Sind es, glaube ich, noch 24 Stunden. Es wird ein bisschen eng, aber das ist jetzt nicht so ein Crowdfunding mit Hop oder Top, wo jetzt alles eingestampft wird, weil uns das nicht gelungen ist, sondern wir nehmen diese 150 Abonnenten gerne. Wir haben auch über einen Newsletter, stehe ich mit denen allen in Kontakt und wirklich eine große Zahl der Leser schreibt mir immer wieder, dass sie das toll finden, dass wir das machen. Also größtenteils Ostdeutsche sind dabei, größtenteils Sachsen, aber auch viele Westdeutsche, die gesagt haben, ich bin bereit für eine Lokalausgabe aus Sachsen Geld hinzulegen jeden Monat, was ich auch total verrückt finde.
Genau. Das ist doch die falsche Strategie, du musst jetzt hier sagen, Leute, wenn ihr nicht bis heute Abend.
Ja, stimmt, scheiße.
Dann haben wir aber ein
das wäre beschiss. Nee.
Aber wie geht's jetzt weiter für euch? Wie ist der Plan?
Also, wir sind zu zweit. In den Osten entsandt. Einmal Christian Gesellmann, der in Jena die Stellung hält und ich eben hier in Leipzig. Es gibt einen täglichen Sachsen-Newsletter, die Abendpost Sachsen, den ich jeden Tag gegen 17 Uhr ungefähr rausschicke. Das ist so eine Art Presseschau, mit ein bisschen Meinung von mir manchmal auch. Und dann schreiben wir jede Woche ein Artikel mit ostdeutschem Bezug. Also jeder muss alle zwei Wochen was über oder mit Ostdeutschland abliefern. Und da wir jeden Tag einen Artikel auf der Seite haben, wäre das also immer ein Tag pro Woche ein Siebtel. Ich glaube, ein Siebtel, das entspricht auch ungefähr dem Anteil der ostdeutschen Bevölkerung. Also ich glaube, also in Deutschland? Ich glaube. Aber muss man sich nochmal genau angucken. Ich glaube, das kann man dann repräsentativ auf jeden Fall nennen, ja.
Die Krautreporter wollen eine eigene Sachsen-Redaktion aufbauen oder machen das, beziehungsweise haben das schon gemacht. Die Zeit hat mit Zeit im Osten schon lange ein Büro in Leipzig. Warum brauchen wir gerade in Sachsen oder in Ostdeutschland Lokalredaktionen? Darüber haben wir hier gesprochen, und zwar mit Martin Machowitz von der Zeit und mit Josa Mania Schlegel von den Krautreportern. Danke, dass ihr da wart.
Ganz lieben Dank.
Gerne.